Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Und in dieser Folge soll es um das Thema gehen. Old School versus New School im Bodybuilding, im Krafttraining. Was hat sich die letzten Jahrzehnte geändert? Wo sind die Unterschiede? Was ist gemeinsam? Und was können wir von dem einen und von dem anderen lernen? Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roger. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Und ich bin zurück in Berlin. Das ist die erste Folge, die ich wieder aufnehme, hier wieder in Deutschland. Und auch wenn mir viele Leute geschrieben haben, dass sie die Podcast-Folgen am Pool oder mit dem Geswitcher im Hintergrund mit den Vögeln sehr nostalgisch fanden, bin ich eigentlich wieder froh, hier zu sein und noch ein bisschen die kontrolliertere Ruhe zu haben, um diesen Podcast auch aufnehmen zu können. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr nett von euch, den Zuhörern, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir diesen Zuspruch gegeben habt und gesagt habt, hey, es ist trotzdem cool, wir finden es trotzdem cool, dass du hinsitzt und das machst. Und wer weiß, wenn ich irgendwann mal zwischen Berg und Tal wieder unterwegs bin, dann spricht ja im Grunde nichts dagegen, dass ich meine Gedanken, sei es nun sehr abstrakt oder sehr fachlich, das haben wir ja hier, beide Sachen sind hier vertreten, mehr oder weniger, dass ich das trotzdem aufnehmen kann, mit euch teilen kann und dass die Technik im Grunde kein Hindernis ist, all dies nicht zu tun. Als nächstes möchte ich mich bedanken bei allen Leuten, die sich die Zeit genommen haben und mir eine Bewertung auf iTunes dagelassen haben. Ich lese das tatsächlich jede einzelne Woche und ich habe mich sehr gefreut über die Leute, die sich die Zeit genommen haben. Von daher vielen lieben Dank dafür und ihr dürft euch an dieser Stelle extra gegrüßt von mir fühlen. So, und damit sind wir im Grunde beim Thema angekommen und die Idee für dieses Thema ist gekommen, weil ich ein bisschen über YouTube gesappt bin und ich weiß jetzt nicht, wie deine, das ist natürlich immer eine sehr individuelle Situation, wie dein Thema zu YouTube ist, ob du viel YouTube guckst, ob du YouTube meidest, ob du YouTube viel konsumierst. Ich bin ja tatsächlich mit Fitness-YouTube so ein bisschen groß geworden, beziehungsweise habe dann da auch viel miterlebt. Aber du hast wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass ich persönlich gar keinen, also selber in meiner Rolle des Coaches und des Autors YouTube fast meide sogar tatsächlich und dass die Videos, die ich hochgeladen habe, jahrelang her sind und die solltest du auch bitte nicht angucken. Es sei denn, du möchtest eine frühere Version von mir sehen. Dennoch bitte viele Dinge, die ich sage, habe ich auch schon überarbeitet in Form von Podcast-Folgen, Blogbeiträgen, Büchern etc. pp. Das alles viel mehr up-to-date und YouTube ist einfach nicht mein Medium, aber das hat andere Gründe, vielleicht sprechen wir mal irgendwann persönlich und privat darüber. Nichtsdestotrotz bin ich über ein YouTube-Video gestoßen und ich hatte mal wieder das Vergnügen, zusehen zu dürfen, wie ein Oldschool-Bodybuilder, wie eine deutsche Oldschool-Bodybuilding-Legende mal wieder austeilt und sagt, alles Moderne ist scheiße und ihr seid alle Fitness-Hipster und das geht doch alles gar nicht klar. Und da bilden sich ja so zwei echte Lager, ne? So diese typischen Anhänger von den wirklich großen deutschen Bodybuilding-Legenden auch, die auch zu Recht ihren Respekt sich verdient haben. Und dann, den Leuten, also das können wir als Oldschool-Bodybuilding betiteln, ne? Dieses schwer trainieren, viel Muskeln, viel Steroide tatsächlich. Und die gucken alle ein bisschen respektlos auf diese neue Generation, auf diese neue Fitnessgeneration hinab. Und naja, sind wir mal ehrlich, ich gehöre mehr oder weniger auch zu dieser neuen Fitnessgeneration, obwohl das merkwürdig ist, sich über solche Geschichten Gedanken zu machen. Dennoch, wenn man mich fragen würde, würde ich wahrscheinlich eher zu dieser New School hören und bin wahrscheinlich auch ein Fitness-Hipster, was das angeht. Vielleicht, falls ihr das gar nicht sagt, New School heißt ein bisschen, hey, wir arbeiten ein bisschen wissenschaftlicher, wir sind in der Regel natural unterwegs, keine Steroide und stellen diese Konventionen, die so die letzten 20, 30 Jahre waren im Bodybuilding, halt sehr in Frage. Mit Hilfe natürlich auch von den Studien und den wissenschaftlichen Erkenntnissen und machen Dinge dann bewusst anders und sehen natürlich nicht so aus, als ob wir in Unmengen an Steroiden nehmen. Ne? Uns fehlen natürlich trotzdem 30, 40 Kilogramm Muskelmasse, die dann aufgrund des fehlenden Testosteronmissbrauches einfach nicht da sind. Nichtsdestotrotz sind das diese beiden Lager und ich finde das sehr interessant. denn auch vor allem die Leute oder viele Leute, die Fitness machen, und das ist im Grunde der Punkt, den ich eigentlich daran relativ schade finde, beziehen dann natürlich irgendwo ein Lager und sind auch sehr emotional. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn eine Fußballmannschaft oder wenn Fußballmannschaften gegeneinander spielen, wie, ich weiß nicht, in Berlin ist das, glaube ich, hat Hertha BSC, ich bin gar nicht so ein großer Fußballfan, eigentlich gar keiner, ich weiß gar nicht, ob Hertha BSC einen Rivalen hat, aber den FC Bayern München oder sowas, ne? Und dann werden diese Lager aufgeschlagen und sagen, du bist scheiße und du, was du sagst, ist Rotz und was du machst, ist blöde. Und so kann man, wenn man zwischen diese Fronten gerät, tatsächlich sehr verwirrt sein, denn beide Lager scheinen das ja wunderbar, also auch mit zu beweisen und auch durchaus zu belegen, sowohl optisch als auch dann vor allem die neuen Geschichten mit den Studien etc. pp. Und dann fragt man sich, hey, was ist denn jetzt eigentlich richtig und machen wir nicht eigentlich alles Gleiche irgendwie, aber warum sind denn da so harte Emotionen im Spiel, warum wird dann so viel gebasht? Ne. Und da möchte ich das Thema heute mal aufrollen, denn ich möchte ein bisschen Klarheit schaffen, ne? Was ist was und wie, also was kann man vor diesen beiden Lagern lernen, die es ja offensichtlicherweise leider gibt? Denn weder ist alles gut, noch ist alles schlecht. Und beide Lager haben definitiv Geschichten, die, aus denen man sehr viel lernen und ziehen kann. Während beide Lager meiner Meinung nach auch Sachen machen, die wirklich fatal und verkehrt sind. Und ich möchte ein bisschen heute über das Training reden. Ich möchte ein bisschen über die Ernährung reden und ich möchte auch ein bisschen über das Thema Supplemente reden, beziehungsweise wie das Thema, also was auch das Thema Steroide damit zu tun hat. Aber vorab möchte ich einsteigen mit einem kleinen Historiencheck mehr oder weniger, wo wir denn oder wie denn die sich die Bodybuilding oder auch die Kraftsport-Evolution in den letzten Jahren entwickelt hat. Und was meiner Meinung nach, was heute viele Leute als Oldschool Bodybuilding betiteln. Damit ist eigentlich gemeint, die Trainingslehre, die so noch nicht mal mit Arnold Schwarzenegger, sondern eher so dieses 80er, 90er Jahre Ding. Klassische Bodybuilder, die da zu nennen wären Dorian Yates. Und falls ihr Dorian jetzt nichts sagt, Dorian Yates ist eine unfassbar inspirierende Person. Ich glaube, ich habe vor 60 Podcast-Folgen oder sowas schon mal über Dorian Yates geredet. Dorian Yates hat Bodybuilding geprägt, wie kaum ein anderer Bodybuilder. Und er gilt so im Bodybuilding-Jargon als einer der ersten Mass-Monster. Und wenn man sich Bodybuilder angeguckt hat, die vor Dorian Yates kamen, die hatten deutlich weniger Muskelmasse bei dem gleichen Körperfettanteil. Also wenn Dorian Yates auf die Bühne gegangen ist, zum Beispiel vom Mr. Olympia, dann war der einfach mal 10, 15 Kilo schwerer als alle anderen. Und auf dem Profiniveau 10, 15 Kilo Muskelmasse einfach mehr zu haben, das ist eine Ansage. Und das gab es vorher nicht. Und Dorian Yates, was hat er anders gemacht? Dorian Yates war der Erste, der sehr stark mit Wachstumshormonen und mit Insulin gearbeitet hat. Und das ist auch überhaupt kein Geheimnis. Und auch das ist auch keine Degradation seiner Leistung sein. Dennoch war Dorian Yates und ist Dorian Yates ein sehr intelligenter Mann, eine sehr inspirierende Persönlichkeit, vor allem was seine Mentalität angeht. Falls dich das weiter interessiert, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, den Dokumentarfilm Inside the Shadow. Ich glaube, das ist von einem YouTube-Kanal namens London Real. Sehr bewegend, sehr faszinierend in die Geschichte von Dorian Yates zu wissen. Jedenfalls hat Dorian Yates eine neue Ära im Bodybuilding eingeführt, sozusagen. Und das versteht man heute klassischerweise als Oldschool Bodybuilding. Eigentlich könnte man sich jetzt streiten und sagen, hey, was ist Oldschool Bodybuilding? Und wenn man mich fragt, würde ich Oldschool Bodybuilding eher als die Zeit ansehen, als es also die Prä-Steroid-Zeit sozusagen, bevor es gar keine Steroide gab. Und Geschichten oder Athleten, die dort viel spannender für uns sind, sind eigentlich Athleten wie Steve Reeves, Rec Park, die alle trainiert haben, als es noch überhaupt keine Steroide gab. Ich glaube, das erste Mal wurde ungefähr 1935, wurde erfolgreich Testosteron extrahiert sozusagen und wurde dann im Labor auch hergestellt und man konnte damit arbeiten. Das war aber immer noch nicht die Zeit, als Bodybuilder zum Beispiel die Finger daran bekommen haben. Da hatten höchstens vielleicht einige ausgewählte Leute im Militär im Zugriff auf Testosteron. Bodybuilding war damals eine unfassbare Randsportart. Das kann man sich vielleicht heute vorstellen, wie, ich weiß gar nicht, was so klein war wie Bodybuilding. Mir ist jetzt irgendwie spontan Bohlen eingefallen, aber selbst Bohlen ist auch noch relativ groß. Ich glaube, Bodybuilding war nicht mal so groß, wie es das Bohlen heute ist. Es war eine absolute Randsportart. Und damit hatte der normale Mensch, der hatte gar keine Awareness dafür, fürs Bodybuilding, es war gar nicht im Bewusstsein der Leute. Und deshalb glaube ich sehr wenig, dass Leute in den 40ern wirklich schon Steroide nutzen konnten. Deswegen sehe ich eher das als Oldschool Bodybuilding an, während ich zum Beispiel die Zeit, die 80er, 90er Jahre, wo sie heute diese ganzen Bodybuilding-Legenden auch, die aus dieser Zeit stammen, und den frühen 2000ern, die heute schimpfen und sagen, ja, alles neu ist scheiße, und die sich selbst als Oldschool bezeichnen. Ich würde das gar nicht Oldschool sehen, ich würde tatsächlich das eher als New School ansehen, denn das hat allein durch diesen Steroid, durch diese andere Form von Steroiden eine ganz andere Zeit eingeläutet im Bodybuilding, während wir das, was wir jetzt haben, nochmal 20 Jahre später, also 2020, dieser eher wissenschaftliche Ansatz, dieser Ansatz, dass wir versuchen viel mehr natural zu trainieren, obwohl auch der Steroidgebrauch auch so hoch ist wie noch nie, aber anyways, vielleicht ein anderes Thema mal. Das würde ich als eher New School betiteln, ja, also Old School, noch vor Arnold Schwarzenegger, New School, so 80er, 90er, 2000er, und jetzt haben wir die New School, aber das ist jetzt eine Auslegungssache. So, und jetzt, um mal ein bisschen Butter bei die Fische zu machen, möchte ich ein paar Dinge nennen, die so typisch Oldschool sind, ne? Und wo man denkt, hey, wenn der das sagt, ist das richtig, ist das nicht richtig? Zum Beispiel die favorisierte Trainingsart des, wir bleiben jetzt bei diesen Analogien, Oldschool Bodybuilding, war der Fünfer-Split. Und wir haben heute noch, das finde ich leider, das ist der erste traurige Punkt tatsächlich, wie sehr sich Oldschool Bodybuilder wehren gegen sämtliche Datenlage, dass ein Fünfer-Split für Natural Bodybuilder wirklich der allerschlechteste Split ist, den man überhaupt sich nur ausdenken kann. Denn wir wissen, nur um jetzt mal ein paar Fachbegriffe mit reinzuwerfen, dass die Trainingsfrequenz viel zu niedrig ist, also eine Fünfer-Split ergibt eine Trainingsfrequenz von 1, ne, wir trainieren jede Muskelpartie einmal in der Woche, montags Brust, dann Rücken, Beine, Schultern, Arme, ich glaube, so ist ein Fünfer-Split aufgebaut, und dann geht das wieder von vorne los, ne, Training von Montag bis Freitag, und dann geht's wieder von vorne los, das ist eine Trainingsfrequenz von 1, und wir wissen ganz klar, also das ist, es gibt wirklich sehr wenige Dinge. Also beim Fitness kommt es oft darauf an, und es ist oft eine sehr individuelle Ausgangssituation und Frage, um eine Frage korrekt zu beantworten. Dennoch können wir tatsächlich mit sehr, sehr, sehr großer Sicherheit behaupten, für die absolute Allgemeinheit, dass eine Trainingsfrequenz von mindestens 2, wenn nicht sogar eher 3, einer Trainingsfrequenz von 1 immer stark überlegen sein wird. Und es ergibt keinen Sinn, in einem Fünfer-Split zu trainieren, wenn man auf jeden Fall natural ist. Und Grund dafür ist, dass wir eine mangelnde Muskelproteinsynthese haben, wir trainieren, dann passiert was im Muskel, wir haben eine Muskelproteinsynthese, und diese Muskelproteinsynthese dauert in der Regel maximal 48 bis maximal bei Anfängern 72 Stunden an. Wir wissen sogar im Umkehrschluss, dass desto fortgeschrittener ein Athlet ist, desto kürzer ist diese Muskelproteinsynthese, und bei sehr weit fortgeschrittenen Athleten hält diese Muskelproteinsynthese, diese erhöhte Muskelproteinsynthese, sprich der Muskelaufbau, sogar nur noch 12 Stunden nach dem Training an, während die Muskelproteinsynthese nach 24 Stunden schon komplett wieder auf der Ausgangs- bzw. auf dem Nullpunkt ist und gar kein Muskelaufbau mehr stattfindet. Das heißt, im Umkehrschluss sogar, desto fortgeschrittener man ist, desto höher sollte eigentlich die Trainingsfrequenz sein. Der zweite Punkt, der sehr stark für eine höhere Trainingsfrequenz spricht, ist der Begriff Junk-Volumen bzw. hochwertiges Volumen. Alles, was wir trainieren, also lässt sich mit dem Begriff Volumen zusammenfassen. Und so kann man zum Beispiel, du machst Bankdrücken, diverse Sätze pro Woche, dann kommt letzten Endes eine insgesamte Satzzahl raus oder eine insgesamte Wiederholungszahl. Und wir wissen zum Beispiel ganz klar, dass es ab einem bestimmten Punkt einfach keinen Sinn mehr ergibt, noch und noch mehr zu trainieren. Pro einzelne Trainingseinheit scheint dieses maximale Volumen pro Muskelgruppe bei zwischen 5 bis 10 reinen Arbeitssätzen zu liegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel aber einen Fünfer-Split haben, also einen Trainingsplan, wo wir nur eine Muskelgruppe pro Tag beanspruchen, dann trainiert man gerne mal zwischen 12 und 15 reine Arbeitssätze. Man macht ja 4, 5 Übungen sogar und noch Auspumpsätze und Intensitätssätze. Und irgendwo zwischen 5 bis 10, das ist ja sehr schnell erreicht, verhältnismäßig, schweren oder vollen Arbeitssätzen, tritt etwas ein, das man Junk-Volumen nennt. Junk-Volumen ist im Grunde nichts anderes mehr, dass wir zwar immer noch mehr machen, ja, wir häufen mehr Volumen an, aber das ist nicht mehr förderlich für den Muskelaufbau. Das ist schon so viel, dass der Körper damit einfach nichts mehr anzufangen weiß. Ne, im Handwerk sagt man, gibt's das Sprichwort, nach ganz fest kommt ganz locker. Also wenn du eine Schraube, wenn sie fest ist, dann ist sie fest. Dann bringt es irgendwann nichts mehr, die nur noch fester anzudrehen. Denn nach ganz fest kommt ganz locker. Das ist ein verhältnismäßig schlechtes Beispiel. Dennoch kann man sich das so ähnlich vorstellen. Es bringt ab irgendeinem Punkt nichts mehr, einfach nur noch weiter drauf zu hämmern und weiter nur noch mehr zu machen. Dann wird man nur noch müder. Und wir wissen auch zum Beispiel, dass Muskelkater oder ein absolutes Training bis zum Übermuskelversagen nicht weiter förderlich ist für den Muskelaufbau. Deshalb ist eine höhere Trainingsfrequenz einer niedrigen Trainingsfrequenz absolut überlegen. Und aus der Warte macht es überhaupt gar keinen Sinn, in einem klassischen Oldschool-Split zu trainieren. Und alles in meinen Augen, alles ab über einem Oberkörper-Unterkörper-Split halte ich nicht mehr für sinnvoll bzw. langfristig umsetzbar. Also Push-Pull-Beine finde ich nicht gut, ein Vierer-Split finde ich nicht gut und ein Fünfer-Split finde ich ganz katastrophal. Meine bevorzugte Wahl ist das Ganzkörpertraining oder das Ober-Unterkörpertraining an jeweils 3 bzw. 4 festen Tagen in der Woche. Zum Beispiel jeden zweiten Tag Ganzkörpertraining, wir haben eine hohe Frequenz. Das Volumen, was wir abtrainieren, ist kein Junk-Volumen, ganz im Gegenteil. Wir werden gut regeneriert sein und können hochwertiges Volumen anhäufen, während wir an den Multiplikator der Trainingsfrequenz nutzen und immer weiter hochwertiges Volumen akkumulieren und wirklich so ein hohes Trainingsvolumen auf die Woche gesehen abtrainieren können, während wir auf jeden Fall eine Trainingsfrequenz von mindestens 2 haben. Das gleiche tritt auch auf den Oberkörper-Unterkörper-Split zu und von daher muss man tatsächlich sagen, hey, hier liegt Oldschool Bodybuilding einfach falsch und es ergibt einfach gar keinen Sinn, wenn man keine Steroide nimmt, so zu trainieren wie der Bodybuilder das tut. Und ich hatte das früher auch immer gedacht, hey, oder meine Hoffnung war, wenn ich einen riesengroßen Bodybuilder sehe, zum Beispiel Ronnie Coleman oder sonst wen oder halt einen dieser Protagonisten, die wir in Deutschland auch haben, hey, wenn ich einfach nur so trainiere, ich will ja gar nicht so muskulös aussehen, aber wenn ich nur das mache und zum Beispiel nicht die Steroide nehme und ich einfach nur, sagen wir, 30% der Muskelmasse aufbaue, wie der in der Lage war, dann wäre ich ja schon längst zufrieden. 30% mit dem exakt selben Trainingsplan, das wird doch funktionieren. So war mein damaliger Glaubenssatz oder ist bestimmt der Glaubenssatz oder ein ähnlicher Glaubenssatz von vielen, vielen Menschen, die dann diesen Tipps folgen. Und dann muss man einfach sagen, nein, es kann tatsächlich sogar passieren, dass du Muskulatur abbaust, weil du zu viel Junkvolumen anhäufst, weil du zu sehr und zu hart ins Overreaching kommst und sich der Körper unmöglich davon regenerieren kann, während man gleichzeitig eine schlechte Trainingsfrequenz hat. Und das kann tatsächlich sogar sich in einem negativen Muskelaufbau äußern, also in einer Atrophie sozusagen. Hier ganz klar ist New School der Gewinner mit einer höheren Trainingsfrequenz und das sollte man immer machen. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, der Ernährung. Old School Bodybuilding Ernährung ist klassischerweise Reis, Brokkoli, Hühnchen, Zucker weitestgehend vermeiden, sehr harte Off-Seasons, also richtig Fett fressen und ja, 6 bis 8 Mahlzeiten am Tag. Also sehr, sehr oft essen, sehr viel Reis, Brokkoli, Hühnchen essen und alles, was nicht reich, was Hühnchen, Meat, also hier Beef, rotes Fleisch, Eier, Protein, Quark ist, soll man eigentlich im Grunde gar nicht essen. Das ist so eine typische, und das hängt ja auch noch in sehr, sehr vielen Köpfen mit drinne sozusagen. Hey, so funktioniert Bodybuilding, so funktioniert Fitness und desto trockener und desto öder, desto besser im Grunde. Während die New School Richtung sagt, hey, pass mal auf, wir gucken auf die Makronährstoffverteilung, wir gucken auf die gesamte Kalorienmenge und du kannst im Grunde essen, was du willst. Und das wurde gibt's meiner Meinung nach keinen klaren Sieger. Wir wissen ganz klar, dass die Makronährstoffverteilung am Ende des Tages entscheidend dafür ist, ob man sich optisch verändert, ob man sich leistungstechnisch verändert und. Also die insgesamte Kalorienmenge mit der Proteinmenge und das Verhältnis aus Kohlenhydraten zu Fetten, ne, so wie ich es zum Beispiel auch in der Fitnessfibel beschreibe. By the way, die Bücher kannst du dir kostenlos bestellen, sowohl die Female Fitnessfibel für Frauen als auch die Fitnessfibel 2.0. Einfach dazu mal den Link in den Shownotes abchecken. So, und die New School sagt sozusagen, also die neue Schule des Bodybuilding sagt, hey, du kannst im Grunde essen alles, was du willst, solange du auf diese Zahlen kommst. Ja, Schokolade ist kein Problem, Eis ist kein Problem, Pizza ist kein Problem, du kannst dies und jenes essen und es wird trotzdem funktionieren. Und bis zu einem gewissen Maße ist das auf jeden Fall richtig. Dennoch beobachte ich vor allem in dem New School Ansatz, nicht bei allen, aber das ist sozusagen das, wo viele mit der neuen Schule des Fitness falsch abbiegen, dass im Grunde gar nichts mehr zählt, dass wir eine Form von Nihilismus im Sport finden, der dahergeht, hey, es zählt alles gar nichts. Es ist scheißegal, was ich esse, es ist egal, wie oft ich was esse, es ist egal, welche Portion und welche Lebensmittelauswahl ich habe. Hauptsache, ich komme zum Beispiel auf meine Makros. Und das ist halt leider auch nicht wahr. Denn es ist definitiv wahr, dass Protein nicht gleich Protein ist. Zum Beispiel wie Kohlenhydrat nicht gleich Kohlenhydrat ist. Und hochwertige Proteinquellen definitiv eine bessere, also viel mehr und bessere essentielle Aminosäure beinhalten und deswegen hochwertiger sind. Und hier muss man tatsächlich meiner Meinung nach einen Spagat finden. Es bringt nichts, seine gesamten Kohlenhydrate aus stark verarbeiteten Lebensmitteln zu beziehen und sich dann letzten Endes nur auf die Makronährstoffverteilung zu beziehen. Das wird dazu führen, dass man an einen Mikronährstoffmangel kommt, dass man an Defiziten leidet und letzten Endes krank und kraftlos unterwegs ist. Das heißt aber auch nicht, dass man sich nichts gönnen kann, dass man nicht mit Sushi, zum Beispiel Sushi mit in seinen festen Ernährungsplan mit einbauen kann, dass man nicht in der Diät zum Asiaten gehen kann und einen Curry essen kann. Das heißt nicht, dass man sich selbstgemachte Pizza machen kann oder auch mal Junkfood isst und auch mal eine Pizza isst. Das heißt, es hat alles nicht. Hier ist tatsächlich, meiner Meinung nach, muss man beides aus beiden Welten mit einbeziehen, um eine wirklich gute Ernährung zu haben. Wir können aus der, das gab es früher einfach so nicht in dieser Form, mit allem Abwiegen und wir haben genaue Tracking-Möglichkeiten wie MyFitnessPal und wir wissen aus Studien, was eine gute Makronährstoffverteilung ist. Das war früher alles sehr subjektiv und jeder hat das für sich irgendwie versucht rauszufinden. Und wenn ich zum Beispiel, mein Vater hat früher auch ein bisschen Sport gemacht, der hat mir irgendwann erzählt, wenn es darum geht abzunehmen, dann war seine Diät jeden Tag 10 bis 15 Kilometer joggen, danach 8 rohe Eier trinken. Und danach wieder nichts mehr essen. Das ist also total katastrophal, ja. Und ich denke, okay, so sollte man keine Diät angehen. Gott sei Dank wissen wir es besser. Wir wissen es effizienter und wir müssen nicht den Masochisten aus uns rausholen und alles machen. Hauptsache, wir leiden ganz viel oder wie es uns Rocky vorgelebt hat. By the way, Fun Fact, rohe Eier lösen eine niedrige Muskelproteinsynthese aus, als es gekochte Eier tun. Also bitte keine rohen Eier trinken, da verschwendet man Muskelaufbaupotenzial. So, dennoch sollte man nicht in diese Form des Nihilismus abdriften. Ne? Sowohl bei der Lebensmittelauswahl als auch bei zum Beispiel der Zahl der Mahlzeiten. Es ist nicht alles egal. Tatsächlich nicht. Wir wissen zum Beispiel ganz klar, dass wir einen Vorteil davon haben werden, wenn wir unsere unsere Proteinzufuhr auf 4 gleiche Mahlzeiten über den Tag hinweg verteilen. Wir kennen das im Oldschool Bodybuilding. Hey, du musst 6 bis 8 Mahlzeiten essen. Zum Beispiel für die Fettverbrennung, das Blödsinn, das kurbelt den Stoffwechsel nicht an, das sorgt nicht für eine höhere Thermogenese, das wurde ganz klar auch rausgefunden. Während wir, das ist das eine Extrem, 6 bis 8 Mahlzeiten, und das andere ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle, isst dein Protein, wann du willst, morgens, mittags, abends, alles in einer Mahlzeit, alles in 2 Mahlzeiten, drauf geschissen, Hauptsache du hast dein Protein drin. Hier haben wir 2 Extreme, die wie so ein linker und ein rechter Flugzeugträger ist. Ja, die Mitte ist aber das, was tatsächlich funktioniert. Und wir wissen sehr gut, dass aus Untersuchungen, Meta-Analysen, dass 4 gleichermaßen gleichmäßige in der Quantität des Proteins Mahlzeiten, der Satz war, glaube ich, katastrophal falsch, aber anyways, ich glaube, die einzelnen Stichwörter haben ein gesamtes Informationsbild ergeben, welches hoffentlich Sinn in deinen Gehirnzellen ergeben hat. Sei es drum, wissen wir ganz klar, dass es für den maximalen Muskelaufbau am vorteilhaftesten ist, seine Proteine über 4 gleichmäßige Mahlzeiten über den Tag hinweg zu verteilen, mit einem circa Abstand zwischen 3 bis 4 Stunden. Das ist das Ideal. Wenn es da drunter ist, ist auch nicht schlimm. Wenn es da drüber ist, haben wir keinen weiteren Vorteil mehr davon. Vielleicht könnte man sogar argumentieren, dass man eher eine Pause machen sollte, also nicht diese 8 Mahlzeiten essen sollte. Und hier haben wir diese beiden Extreme. Das eine stimmt nicht, das andere stimmt aber halt auch nicht. Du kannst einfach nicht sagen, es spielt alles gar keine Rolle. Doch tut's halt irgendwo schon. Das sind so Geschichten, die man hier lernen kann. Das ist ziemlich interessant, was die Anzahl der Mahlzeiten angeht. Bei den Supplementen, da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Und ein typischer Oldschool-Bodybuilder schwört, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das habe ich wirklich nicht rausgefunden, wo das herkommt. Ein Oldschool-Bodybuilder schwört auf seine BCAAs und seinen Glutamin. Ich verstehe wirklich nicht, wo das herkommt. Ich habe es leider nicht rausfinden können. Wir wissen, ganz klar aus Studien, dass zum Beispiel BCAAs das wahrscheinlich unnützeste Supplement von allen sind und dass wir immer eine höhere Muskelproteinsynthese haben werden, wenn wir zum Beispiel ein vollwertiges Protein zu uns nehmen. Ja, auch BCAAs haben auch Kalorien, das heißt, es ist eigentlich auch kein Argument. Klar, es ist ein bisschen kaloriensparender, aber die Muskelproteinsynthese, die dadurch angeregt wird, wird in der Regel nicht so hoch sein, dass wir tatsächlich anabole Stoffwechselprozesse auslösen. Und es ist extrem teuer, BCAAs sind extrem teuer und ist tatsächlich ein Produkt, was so in dieser Form niemand braucht. Ähnliches ist auch beim Glutamin der Fall. Glutamin, die ganz Lieblingssupplement von allen großen Bodybuildern. Glutamin hilft mir bei der Regeneration, Glutamin hilft mir beim Muskelaufbau. Alles völliger Blödsinn. Glutamin ist die wahrscheinlich am meisten vorkommende Aminosäure überhaupt in der Ernährung. Glutamin kann am besten vom gesamten Körper gespeichert werden. Und sobald in dem Moment, in dem wir eine hohe Proteinzufuhr haben, so wie ich es ja auch immer lehre, so wie ich es immer predige, werden wir mehr als genügend Glutamin in unserer Ernährung haben und es ergibt keinen Sinn, noch weiter Glutamin zu supplementieren. Haben wir einfach nicht. Ist null gegeben. Kann man auch ins Klo schütten. Kannst du auch, weiß nicht, Parfüm trinken oder, ja, was Cooles anfangen mit dem Geld sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist wahrscheinlich, sind da irgendwelche Supplement-Firmen irgendwann mal aufgesprungen, haben gesagt, hey, cool, du bist gewillt, dir Wachstumshormone und Steroide reinzuballern. Kannst nicht erzählen, dass du BCAAs den ganzen Tag säufst. Das kann sich bestimmt gut verkaufen. Und irgendwie hat sich das gut verkauft. Ne? Das ändert sich mittlerweile. Hier argumentiere ich sehr stark für die Wissenschaft und sagen, hey, wir wissen, dass es nicht der Fall ist. Wir wissen, dass BCAAs unnützes Zeug sind. Wenn du Geld ausgibst, kauf dir bitte ein vollwertiges Protein. Oder investiere das in andere wirklich gute Supplemente, wie zum Beispiel Kreatinmonohydrat, in Omega-3 oder Vitamin D3 etc. pp. Das ist alles viel mehr sein Geld wert. Und man sollte, die Bodybuilder haben halt immer diesen riesen Stack an Supplementen sozusagen, ne, wo die ganzen Firmen immer raufschauen und sagen, hey, du hast unnatürlich viel Muskelmasse aufgebaut, das könnte dann funktionieren, weil du unnatürlich viel Supplemente konsumiert hast. Hier könnte man dann auch wieder von einem Extrem ins nächste springen. Und so gab es auch New School-Zeiten, wo man auch gesagt hat, Supplemente bringen gar nichts. Supplemente helfen überhaupt nichts, null, nada. Stimmt beides nicht. Supplemente sind nicht der Weg zum erfolgreichen Muskelaufbau. Während auf der anderen Seite das auch nicht stimmt, dass Supplemente überhaupt gar nicht helfen. Wir wissen sehr gut, dass zum Beispiel Kreatinmonohydrat echt das wahrscheinlich mit Abstand beste Supplement für Leistungssportler ist. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass super viele Menschen an einem Zinkmangel leiden zum Beispiel oder an einem Eisenmangel und dass das durchaus die Performance beeinträchtigt und auch gesundheitliche Marker verschlechtert, wie zum Beispiel Testosteronproduktion oder was auch immer. Wir wissen sehr gut, dass essentielle Omega-3-Fettsäuren sehr gut für die Gesundheit sind oder dass wir in dem Winter an einem Vitamin-D-Mangel leiden. Und das betrifft sowohl uns als normalen Menschen, der hoffentlich das Bedürfnis hat, ein gesundes Leben zu führen, aber auch einen Athleten, der gesagt hat, hey, ich will optimale Leistung in und außerhalb vom Gym performen. Was könnte ich denn nehmen, wenn ich gewillt bin, ein bisschen Geld auszugeben und da ein bisschen nachzuhelfen, selbst wenn ich eine ausgewogene Ernährung habe, also da, wo es einfach zu Engpässen kommt, muss man sagen, hey, das sind Supplemente, die sich wirklich lohnen. Das ist weniger, als du vielleicht glaubst, aber das kann man durchaus machen. Das sollte man durchaus mit in seine Gleichung mit einbeziehen. Thema Supplemente. Ja, der nächste Punkt ist das was man auch oft mit, und das ist, hier tendiere ich sehr stark eher für Oldschool Bodybuilding, dass Oldschool Bodybuilding sehr viel über Leidenschaft geredet haben und die Hingabe zum Sport. Du musst sehr hart und sehr viel trainieren, du musst alles on point sein. Und das finde ich, das vermisse ich heute sehr stark, diesen Einsatz, ja, zu sagen, hey, ich reiß mir wirklich den Arsch auf. Und das ist halt nach wie vor notwendig. Und hier, also vieles, was ich sehe, dass Leute immer noch halbherzig trainieren, dass sie nicht wissen, was es bedeutet, mal all out im Training zu gehen. Und wir wissen auch aus Studien sehr, sehr gut, dass die meisten Leute, ungefähr 78% aller Sportler, zu schwach und zu schlapp trainieren und niemals wirklich an ihre Grenzen gehen. Sei es beim Bankdrücken, beim Latziehen, wo auch immer. Dass Leute immer noch halbherzig trainieren, dass sie trotzdem nicht ihren Schweinehund überwinden. Und auch wenn ich in der Regel gegen das Muskelversagen, also das reine Muskelversagen im Training argumentiere und wir auch aus Studien wissen zum Beispiel, dass wir keinen Vorteil davon haben, über das Muskelversagen hinaus zu trainieren, mithilfe von Dropsets oder noch mehr Sätze, in denen der Spotter einem hilft oder was auch immer. Also dass wir bis zum Muskelversagen trainieren, bis ins absolute Muskelversagen und darüber hinaus mit Hilfe einer weiteren Trainingsperson wissen wir ganz klar, dass wir da keinen weiteren Benefit mehr für den Muskelaufbau haben werden. Dennoch verwechseln das viele Leute damit, als Ausrede nicht schwer und hart trainieren zu müssen und dass sie sich nicht in den Momenten, in denen es darauf ankommt, den Arsch aufreißen müssen. Und wir wissen, hey, Muskelaufbau, der funktioniert nur, wenn wir eine mechanische Last haben auf unserer Muskulatur, die immer höher wird. Sprich, wir haben eine progressive Überladung in unserem Training. Wir müssen in der einen oder anderen Form immer besser werden. Und wer hier in den Momenten, in denen es drauf ankommt, nicht in der Lage ist, Butter bei die Fische zu machen und durchaus mal den Hebel umzuschalten, sagen so, ey, ich trainiere jetzt und jetzt gebe ich Vollgas, jetzt gehe ich mal all in. Der wird unfassbar viel Muskelaufbaupotenzial auf der Strecke liegen lassen. Und hier kann man, also deswegen fasziniert mich Bodybuilding so sehr, weil man wirklich so auch von Videos und ich gucke gerne Motivationsvideos. Also und wenn dann von Oldschool Bodybuilding. Nur weil ich jetzt viel dagegen argumentiert habe oder mich selbst sehr stark für Natural Bodybuilding immer stark mache, weil das für 99% der Menschen der richtige Weg ist und der Weg ist zu ihrem Ziel sozusagen und auch sage, hey, wir müssen Dinge anders machen. Wir können die Dinge nicht so machen, wie das oft propagiert wird von großen Bodybuildern. Selbst wenn wir augenscheinlich ein sehr ähnliches Ziel haben und augenscheinlich das Ähnliche machen, wir sind im Krafttraining etc. pp., finde ich es trotzdem sehr faszinierend, wie die Leute trainiert haben und wie hart sie trainieren. Und das ist etwas, worum man sich wirklich eine Scheibe abschneiden kann von dieser Hingabe und von diesem Willen zur Tat und sagen, ich trainiere jetzt wirklich richtig hart. Und das brauchen viele Leute meiner Meinung nach. Ja, man braucht ein System, man braucht Wissenschaft, man muss wirklich hart trainieren. Und wir wissen auch, dass, wie gesagt, habe ich jetzt eben schon gesagt, das wiederhole ich mich, fange mich an, im Kreis zu drehen, dass es ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr macht, übers Muskelversagen hinauszugehen. Dennoch wissen die meisten Leute gar nicht, was es heißt, wirklich bis zum Muskelversagen zu trainieren. Was es wirklich heißt, mal, dass einem mal schwarz vor Augen wird, weil man so stark einen Satz Bankdrücken gemacht hat oder so sehr Kniebeugen gemacht hat oder welche Übung auch immer, ja. Und hier kann man sich tatsächlich vieles, vieles abschneiden und sagen, hey, das ist wirklich eine Inspirationsquelle. Und ja, jetzt sehe ich gerade, dass wir schon eine halbe Stunde wieder rum haben. Ich hatte eigentlich Sorge gehabt, dass ich über das Thema nur 6 Minuten reden kann. Komisch, dass wir jetzt schon wieder bei einer halben Stunde angekommen sind. Dennoch, falls du dich fragen solltest, beziehungsweise falls du ein Video siehst und viele Leute sind dann auch emotional, ne, den einen Tag glaubst du, was ich sage, den nächsten Tag vielleicht, was der große Bodybuilder sagt, oder der Typ, was er aus dem Fitnessstudio sagt. Das hat alles eine Daseinsberechtigung. Und es ist, ich finde ein bisschen schade, dass zu oft zu schwarz und weiß gemalt wird. Also, dass man zum Beispiel, dass man Leute wie mich als Fitness-Hipster abstempelt. Das wird der Sache nicht gerecht. Oder wenn ich sage, ja, ihr seid Steroidopfer oder was auch immer. Ich finde, wir sollten alle zusammenkommen und sagen, okay, lass uns die Karten auf den Tisch packen, lass uns den Steroidgebrauch nicht verschweigen zum Beispiel. Und dann können wir an anderer Stelle darüber reden, was wir auch falsch machen. Beziehungsweise, wenn man sagt, hey, die New School vom Krafttraining und vom Bodybuilding, was läuft denn hier falsch? Oder was können wir auch besser machen? Und wie gesagt, da finde ich vor allem diese Form des modernen Nihilismus, der sich im Krafttraining breit gemacht hat, sehr kritisch an, dass man auf einmal diese Haltung annimmt, okay, nichts ist wichtig sozusagen. Es gibt viele Punkte, die sich tatsächlich als sehr unwichtig erachtet haben, ja. Und da weise ich ja auch oft darauf hin. Und wenn du meine Bücher oder Blogbeiträge mal gelesen hast oder diesen Podcast auch hörst, dann wirst du schon oft rausgehört haben, dass es auch viel darum geht, Dinge links und rechts abzuschneiden, also von den Dingen, die man nicht machen sollte. Hey, du solltest das nicht machen, du solltest das nicht machen. Dennoch könnte man auch irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, okay, alles ist unwichtig. Aber das ist es halt eben dann doch nicht. Und namentlich sind das hier, ist das halt die Form des Trainings, die Form der Ernährung, die Form der Supplemente, wie oft man was isst, die Proteinzufuhr, wie hart man trainiert. Und hier haben beide Lager definitiv gute Punkte. Und man sollte mit Augen offen, so immer wenn ich anfange, die Wechselstrahlung zu verbuchseln, weißt du, es ist Zeit, diese Podcast-Folge zu beenden. Man sollte mit offenen Augen durch die Fitnesswelt gehen und sagen, okay, was der macht, ist das cool, ist das nicht cool, kann ich was daraus für mein Leben mitnehmen, passt das in das größere ganze Bild mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, also meine eigenen persönlichen Erfahrungen, als auch hoffentlicherweise einigen wissenschaftlichen Daten sozusagen, wo man sagt, hey, da weiß ich relativ schon klar, dass das eigentlich eher in die Richtung geht. Wie passt das in das große Ganze? Und dann wirst du hoffentlich deinen Weg finden in diesem Sport, kurz-, mittel- und langfristig, und dich eingrooven und schwer genug trainieren, aber nicht utopisch übers Ziel hinaus, und wirst mit einem sehr athletischen Körper belohnt, der stark, fit und gesund ist. Yes, damit bin ich raus für diese Podcast-Folge. An der Stelle nochmal die Erwähnung: Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und mir kurz auf iTunes eine Bewertung dalassen würdest, das heißt, also eine Bewertung und einen Text dalässt, dann weiß ich, hey, cool, du hörst den Podcast, du hast auch Spaß dabei, und dann finde ich ebenfalls die Motivation, mich nächste Woche wieder ich bin raus, Leute. Ich bin wirklich raus. Ich finde, ich schreibe es ja auch, dass sie verhassbar, dass sie nicht schlimm sind. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß auch nicht jetzt, wo die hergekommen sind. Anyways, ich glaube, dass ich weiß es nicht, ob ich diese Grenze habe, dass ab 35, 40 Minuten eines Vortrages halten, ob dann einfach eine gewisse mentale Grenze erreicht ist, beziehungsweise vielleicht wäre das was anderes, wenn ich einen Live-Vortrag halten würde. Naja, vielleicht finde ich das nicht mal raus. Jedenfalls, ich übe das weiter. Ich übe mich in einer progressiven Überladung meiner Denkleistung oder meiner klaren meine Art und Weise jetzt. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss diese Podcast-Folge beenden, bevor ich mich nicht mehr richtig artikulieren kann. Und das würde ich nämlich sagen, artikulieren. Jedenfalls möchte ich mich in einer progressiven Überladung üben, mich länger, klarer und gründlicher zu artikulieren. Vielleicht sollte ich deswegen jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen und über das Muskelversagen, über das Sprechversagen hinaus trainieren. Aber das erspare ich dir und mir. Jedenfalls würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine weiterhin erfolgreiche Trainingswoche. Trainier schwer, trainier progressiv, achte auf den Schlaf und deine Proteinzufuhr. Und dann machst du schon verhältnismäßig vieles richtig. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.